Ich sage nichts Neues. Ich sage nichts Neues, wenn ich sage, unser Leben durchläuft bestimmte Phasen, verschiedene Phasen. Wir sind jung, wir werden erwachsen und wir werden alt. Und jede dieser Phasen hat ihre Anforderungen an uns und bringt uns auch zu jeweiligen Selbsterkenntnis, dass wir nicht genug haben an Weisheit, vielleicht an Kraft, vielleicht an Finanzen, vielleicht an Reife, vielleicht an Unterstützung oder Bestätigung. In jeder Phase haben wir Anforderungen und diese Selbsterkenntnis, es reicht irgendwie nicht. Deswegen suchen und fragen wir in dem jeweiligen Alter nach Antworten und Wegen, damit wir optimaler leben können. Optimaler für uns persönlich, das Beste aus dem Leben machen, aber auch gegenüber anderen Menschen, dass es gut wird, dass Menschen, was davon haben, eine gute Frucht bleibt. Nicht ganz gleich, aber ähnlich steht es auch mit einer christlichen Gemeinde. Keine christliche Gemeinde ist immer und bleibt immer nur dieselbe. Es ändert sich vieles in ihr selbst und selbstverständlich auch um sie herum. Das ganze Leben ist im Wandeln und auch wir sind ein Teil dieses Wandels. Deswegen fragen und suchen auch die Kirchen nach Antworten und ihrem Weg. Und gerade in der jetzigen Zeit, nach den letzten Jahren, fragen sich viele Gemeinden, wie geht es weiter? Was ist dran heute, jetzt? Was sollen wir lassen? Was sollen wir aufnehmen? Was ist zu tun? So auch wir. Aber damit wir auch einen geistlichen Rahmen haben, hat unser Suchprozess ein Thema. Und das ist die Frage, die wir direkt an Jesus stellen. Herr, wohin gehst du? Der Text, der uns in diesem Suchprozess und bei dieser Fragestellung begleitet, ist selbstverständlich Johannesevangelium Kapitel 13 und 14. Und der Inhalt dieser zwei Kapitel passt sehr gut in die beginnende Passionszeit, die wir jetzt persönlich, aber auch als Gemeinde begehen. Und die Predigt für heute habe ich genannt, sicherlich diese Frage, Herr, wohin gehst du? Aber dann noch eine Ergänzung, eine Frage zur Selbsterkenntnis. Herr, wohin gehst du? Eine Frage zur Selbsterkenntnis. An den zwei weiteren Sonntagen folgen noch zwei weitere Predigten zu dieser Fragestellung, Herr, wohin gehst du? Aber mit anderen Akzenten. Und ich lese uns aus dem Kapitel 13 und 14 einen bestimmten Abschnitt vom Vers 31 im 13. Kapitel bis zum Vers 14 im 14. Kapitel. Nachdem Judas sie an ihre Tischgemeinschaft verlassen hatte, sagte Jesus, jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar und durch ihn Gottes eigene Herrlichkeit. Wenn aber der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird Gott ihm dafür auch seine eigene Herrlichkeit schenken. Und das wird bald geschehen. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Dann werdet ich mich suchen. Aber ich sage euch dasselbe, was ich schon den anderen gesagt habe. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, das Gebot der Liebe. Ihr sollt einander genauso lieben, wie ich euch geliebt habe. Wenn ihr einander liebt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wohin gehst du, Herr? Fragte ihn Simon Petrus. Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, aber später wirst du nachkommen. Warum kann ich jetzt nicht mitkommen? Fragte Petrus. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Für mich sterben? Erwiderte Jesus. Ich will dir sagen, was du tun wirst. Bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut Gott und vertraut auch mir. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und ich gehe also, um einen Platz für euch bereit zu machen. Dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, kennt ihr ja. Thomas sagte zu ihm, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, ich bin der Weg, der zur Wahrheit und zum Leben führt. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Jeder, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir den Vater gesehen hast? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr mir auf mein Wort hin glaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Ich versichere euch, jeder, der mir vertraut, wird auch die Taten vollbringen, die ich tue. Ja, seine Taten werden meine noch übertreffen, denn ich gehe zum Vater. Dann werde ich alles tun, worum ihr bittet, wenn ihr euch dabei auf mich beruft. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar werden. Wenn ihr euch auf mich beruft, werde ich euch jede Bitte erfüllen. Ihr merkt, dieser Text, zugegeben für einen Gottesdienst, ist etwas langer Text. Dieser Text hat es in sich. Es ist ein erstaunlich ehrliches und ziemlich tiefes Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Sehr offen und sehr vertrauensvoll. Ich genieße diesen Text, der berichtet, wie man mit Jesus reden kann. Sehr ehrlich, ziemlich offen und vertrauensvoll. Jesus öffnet nämlich seinen Jüngern sein Herz. Er steht jetzt sozusagen vor seiner Passion, vor seinem Leiden, hat erkannt von Gott, wozu er berufen ist und teilt das auch seinen Jüngern mit. Jetzt ist es so weit gekommen, ich gehe jetzt. Das ist ein schmerzlicher Satz für ihn. Eine tiefe Erkenntnis, die in ihm persönlich gewachsen ist, theologisch und geistlich gereift. Und jetzt teilt er diese Erkenntnis seinen Jüngern, ganz vertraut und ganz persönlich. Und das schmerzt ihn wahrscheinlich, ihnen das mitzuteilen. Schließlich war er auch gerne mit ihnen unterwegs. Und er hat dann auch nicht alles ihnen mitgeteilt, was er noch eigentlich mit ihnen vorhat. Und diese Jünger, die das hören, die können noch wirklich, das merkt man ihnen deutlich an, die können noch nicht alles verstehen. Die können diese Worte nicht erfassen, wie schon viele anderen davor konnten sie gar nicht so erfassen. Aber sie erlauben sich, oder besser gesagt, sie trauen sich zu, offene Fragen zu stellen. Wenigstens das haben sie gut gelernt oder verstanden, dass bei diesem Herrn ist es völlig okay. Es ist erlaubt. Es ist sogar gewünscht. Sie stellen erstaunlich offene Fragen ihm gegenüber. Und dabei sind sie wirklich echt und direkt. Nicht so konventionell, wie man halt fragen darf, einen Meister, einen Lehrer, einen Rabbi, den Herrn der Welt. Sie nehmen keine üblichen Formen an. Sie fragen direkt und ehrlich, so wie sie halt sind, mit ihren Charakteren, mit ihren inneren Gedanken, mit all ihren Unsicherheiten oder auch Interessiertheit. Sie fragen direkt und ehrlich. Petrus, wie er so ist, sehr eifrig, ja, übereifrig. Wohin gehst du? Und ich würde alles geben. Und Petrus in seinem Selbst, direkt und echt. Thomas, ganz skeptisch. Und Philippus macht deutlich, er ist gar nicht so richtig bei der Sache dabei. Er hat den Vater noch nicht gesehen, obwohl Jesus schon davor gesagt hat, ihr werdet in mir den Vater erkennen. Und da ist noch ein Judas, der gerade davor rausgegangen ist, um das zu tun, was ihm auf dem Herzen liegt. Er wird Jesus verraten. Dieser ist noch ganz anders, neben der Spur. Jesus lässt das alles zu. Sicherlich macht es ihm auch zu schaffen, wie sie sind, vielleicht noch nicht reif genug, noch nicht fertig, noch nicht so richtig erfahren oder noch nicht so richtig voller Vertrauen und Erkenntnis. Er lässt das aber zu und er kritisiert nicht direkt und besonders jeden Einzelnen und sie alle. Und er kündigt sie nicht alle, weil sie nicht so fertig sind. Nein, Jesus lässt es alles zu. Fast wie wenn er das sich wünschen würde an diese Tischgemeinschaft, die ehrlich und frei sein darf. Es wird aber deutlich, dass der Glaubensweg kein Spaziergang ist. Dass der Glaubensweg nicht etwas ist, was nur sonnige Tage bedeutet, immer sorgenfrei und ähnlich wie ein Hobby. Nein, der Glaube an Jesus Christus und das Leben mit Gott, das bedeutet eine Lebensführung, eine Lebensgestaltung, eine Lebenshaltung, die etwas Entsprechendes in sich trägt. Eine tiefe innere Erkenntnis. Und eben diese eine Nachfolge Jesu mit seinem ganzen Wesen. Das wird deutlich. Das ist der Glaubensweg. Und deswegen steht dieser Glaube, dieser Glaubensweg im Kontrast zu den rein weltlichen Überzeugungen und zu der rein weltlichen Lebenshaltung, wo man sich nur nach diesen Dingen des Lebens in dieser Welt orientiert, nach menschlichen Überzeugungen, nach menschlichen Werten allein. Und dieser Glaube, weil er nicht nur vom Irdischen her kommt und her denkt und her handelt, deswegen wird dieser Glaube auch immer wieder Kritik ernten oder Abweisung oder auch Widerstand. Das gehört zu diesem Glauben und diesem Lebensweg dazu. Das wird auch in diesem Text sehr deutlich. Wenn man die ganzen Kapitel liest, 13 und 14, wird es noch deutlicher. Der Glaubensweg ist schon eine Herausforderung. Und demgegenüber sind wir selten gewachsen, eher gar nicht gewachsen. Und deswegen bringt so ein offenes Gespräch mit Jesus, wie bei diesen Jüngern und ihm, bringt so ein offenes Gespräch mit Jesus meistens auch die Erkenntnis, wir sind nicht genug und wir können nicht genug. Wie im Fall von Petrus, ganz deutlich ausgesprochen. Jesus bringt das auf den Punkt. Wir wollen viel und würden auch viel, Aber in Wirklichkeit können wir nicht viel und schaffen auch nicht viel. Und dieses Gespräch macht deutlich, das ist die Selbstverständnis, die Selbsterkenntnis, wenn man mit Jesus ins Gespräch kommt. Meine persönliche Selbsterkenntnis, aber auch die Gemeinschaft erfährt, dass man nicht genügt und nicht genug hat und auch nicht genug wird. Aber eine andere Erkenntnis kommt aus diesem Text heraus, dass Jesus deutlich sagt, es kommt nicht darauf, was ihr seid und was ihr könnt und was ihr werdet oder nicht werdet. Ihr werdet schon was schaffen, aber das geschieht durch Jesus selbst. Ihr werdet schon was schaffen, aber es geschieht nicht durch eure Bemühungen und eure eigene Kraft und euer Vermögen. Es geschieht am Ende durch Jesus selbst. Er hat alle unsere Tatsachen und die Tatsachen dieser Welt ganz anders im Blick als wir. Er hat einen ganz anderen Horizont, wenn es um dieses Vermögen können oder nicht können, entsprechen oder nicht entsprechen geht. Und bei diesem Jesus gibt es immer wieder diese Formulierung, wie generell in der Bibel und bei Gott, Gott redet viel in der Bibel und immer wieder gibt es diese Formulierung, du wirst, ihr werdet. Es gibt in der Bibel so etwas wie, du kannst nicht, du wirst nicht, aber es gibt ein, du wirst Gottes in dich und für dich. Und auch immer wieder dieses, erschreckt euch nicht. Erschreckt du dich nicht und erschreckt ihr euch nicht. Das gibt's in der Bibel immer wieder, wenn Gott redet und weil Gott redet, gibt es dieses Logens und gerade bei Jesus. Du wirst und erschreck dich nicht. Erschreck dich nicht vor deiner Null und erschreck dich nicht vor den Situationen des Lebens, in die du immer wieder hineinkommen wirst, wie alle anderen Menschen und die ganze Weltgeschichte hineinkommt. Aber du wirst, trotzdem, dass du nicht viel kannst und hast. Du wirst. Das sind so diese Zusagen, diese Perspektiven, diese Verheißungen Gottes, die es eigentlich in der Form nur in der Bibel zu finden sind. Woanders existieren sie in dieser Form und in dieser Tragfähigkeit nicht. Zwar sagt Jesus Petrus ganz offen, was er nicht schaffen wird. Du wirst für mich sterben, aber du wirst nicht einmal durchhalten, eine Nacht mit mir am Kreuz. Aber zugleich teilt Jesus ihm mit, dass Petrus später auch dorthin folgen wird, wohin Jesus jetzt schon geht. Jetzt kannst du nicht, aber dann wirst du mir folgen. Und Jesus spricht hier generell von einem reichhaltigen Wohnungsbestand im Himmel. Ich gehe und bereite euch etwas vor, wo ihr hier schon hingehört. Ihr seid schon Bürger des Himmels und für euch sind schon Wohnungen bereit. Ich gehe jetzt hin, um das alles nochmal für euch endgültig fertig zu machen. Ich werde kommen und ihr kommt dann mit mir mit. Das sind auch Fakten und etwas, was zu diesen Jüngern dazugehört. Ihr seid schon was. Und in den Texten davor bekräftigt Jesus nochmal, ihr seid schon das Licht der Welt. Hey Leute, nicht wenig. Ihr seid schon, nicht werdet, ihr seid schon das Licht der Welt und ihr seid schon das Salz der Erde. Und da, wo er kurz vor dieser Tischgemeinschaft den Jüngern Füße wäscht, sagt er auch, ihr seid schon komplett rein. Petrus will da ganz gewaschen werden, nicht nur Füße. Jesus sagt, es reicht nur, wenn du die Füße gewaschen bekommst. Du bist sonst schon ganz rein, wenn du mit mir unterwegs bist. Ihr seid schon was eigentlich. Das malt Jesus in diesen Texten auch vor Augen. Obwohl er sagt, du wirst Petrus das nicht backen. Du hast es nicht drauf. Aber später, nach der Auferstehung, begegnet Jesus nochmal seinen Jüngern und Petrus ganz gezielt und ganz besonders und sagt, hey, du hast wirklich nicht gepackt, aber weide meine Schafe. Du wirst, bei mir ist das wirst wesentlicher als was du nicht kannst und nicht geworden bist. Bei mir hat das Wesentliche von Gott, diese Perspektive, diese Verheißung, größere Bedeutung und Tragfähigkeit als das, wo du versandest und versackst und nicht schaffst. Das macht mir diese Tischgemeinschaft hier in diesen zwei Kapiteln ganz deutlich. Mit dieser Fragestellung, Herr, wohin gehst du? Das bedeutet für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, dass Gottes Sicht auf uns viel, viel, viel weiter reicht als das, was bei uns einzeln oder gemeinsam momentan nicht geht. Was wir nicht haben, was wir nicht sehen, was wir nicht können, womit wir nicht rechnen können. Gottes Sicht für uns reicht viel, viel weiter. Nicht nur, weil ich enthusiastisch predigen möchte, weil das Fakten der Bibel sind und weil darauf viele Menschen gebaut haben und es ist vieles in ihrem Leben anders aufgegangen, als es nur mit ihnen selbst gegangen wäre. Wenn wir mit Gott leben, persönlich und gemeinsam, dann sorgt Gott dafür, dass wir immer wieder auch Dinge erleben, die wir selber niemals stemmen würden. Immer wieder. Und das gehört auch zur Geschichte dieser Gemeinde und das gehört auch zur Geschichte deiner Person oder auch deiner Familie. Und vielleicht sollten wir auch an der Stelle ein bisschen zyklisch denken. So wie die Jahreszeiten. Das sind Zyklen. Das eine geht, das andere kommt. Und wir lernen im Frühling aktiv zu sein, weil wenn wir nicht aktiv sind, dann wird es im Sommer nichts wachsen können. Und wenn es nichts im Sommer gewachsen hat, weil wir nichts gepflanzt haben, wird im Herbst keine Frucht geben, kein Ertrag. Und dann haben wir auch keine Zeit, das zu genießen oder das zu gebrauchen oder uns auch davon zu erholen. Und so gehört es einfach irgendwie zum Leben dazu, dass wenn wir im Winter stecken und Ruhepausen haben, uns vielleicht auch zurückziehen oder auch keine Kraft mehr so richtig verspüren, dass wir in dieser Zeit auch Kraft sammeln und fragen und reflektieren. Und da kommt der Frühling und im Frühling sind wir auf einmal aus den gewachsenen Kräften und Klarheiten heraus bereit zu pflanzen und zu sehen und aktiv zu sein. Und dann sind wir auch, weil wir sehen, dass etwas daraus wird, auch dabei im Sommer das zu ziehen und noch mehr dran zu bleiben. Und im Herbst kommt der Ertrag. Da haben wir es geschafft. Da sehen wir, was daraus geworden ist. Aber es ist auch eine Mühe gewesen. Und wir freuen uns wieder auf den Winter und sagen, jetzt ruhen wir es mal aus. Und sammeln uns wieder. Und es ist gar nicht verkehrt eigentlich, so zu leben, aber auch so als Gemeinde unterwegs zu sein. So ein bisschen zyklisch auch. Auch zuzulassen, dass es Zeiten der Ruhe und des Stillstandes gibt, wo nichts klar ist, aber vieles getan worden ist. Wir wissen, es wird noch vieles mehr geben im Frühling, aber es ist noch nicht klar, was. Vielleicht ist es auch gar nicht falsch, so zu denken, einfach diese Phase noch zuzulassen und sie richtig auszukosten, auszuleben. Warum auch nicht? Persönlich und gemeinsam. Das klärt sicherlich nicht alle strategischen Fragen, die wir brauchen zu klären, klar. Aber eine Möglichkeit wäre das auch neben den allen anderen Methoden und Bestrebungen und Versuchen. Unsere Nachfolge sollte aber immer mit der Frage verknüpft sein, Herr, wohin gehst du? Damit wir als Menschen mit unseren begrenzten Möglichkeiten, aber auch unserem begrenzten Horizont nicht wirklich bei uns alleine bleiben, schon gar nicht als Christen. Es geht noch nicht um uns allein und unser Vermögen allein, wenn wir als Christen leben, sondern um Gottes Gegenwart in uns und mit uns. Um Gottes Tun in uns und durch uns. Das ist eine andere Dimension. Deswegen ist es nur sinnvoll und folgerichtig zu fragen, Herr, wohin gehst du mit mir, mit uns? Im Winter, im Frühling, im Sommer, in dem Herbst, um einfach das nochmal bildlich aufzugreifen. Herr, wohin gehst du? Denn diese Frage meint auch direkt, Herr, wohin führst du mich? Wohin führst du uns, wenn wir fragen, wohin gehst du? Wir folgen dir doch nach. Das gehört zusammen. Zu verstehen, wohin gehst du, dann bedeutet es auch verstehen, wohin ich gehe, wohin du uns führen möchtest. Und diese Frage, du wirst, und erschreck dich nicht, diese Dimensionen Gottes für unser Leben, die haben mich in meinem Leben so reich gemacht und zugleich so entspannt. Ich bin an sich ein sehr gründlicher Mensch, der auch viel wissen möchte und auch gründlich Dinge anpacken möchte. Aber gerade diese Sicht Gottes, du wirst und erschrecke dich nicht, sie entspannt mich auch bei all der Gründlichkeit und bei all dem Wissensdrang. Du wirst, obwohl du noch nicht kannst und noch nie siehst, und erschreck dich nicht. Ich erinnere mich an mein Studium. Mein Studium der Theologie war eine sehr heftige Sache im Sinne von Herausforderung. Ich kam aus einer relativ konservativen Gemeinde und habe so auch diesen Glauben dieser Gemeinde auch ein Stückchen geerbt als Neuling im Glauben. Ich habe mich in diese Gemeinde bekehrt und dort auch geistig gewachsen. Und ziemlich bald ging es zur Berufung und auch zu dieser Entscheidung, diese Berufung nachzugehen, Theologiestudium zu starten. Aber in dieser Theologiestudiumszeit habe ich schon ziemlich am Anfang gemerkt, so sprach auch Gott zu mir, du wirst leiden, es wird heftig. Es wird dir viel abverlangen, weil Theologie ist an sich eine schöne Disziplin, aber sie ist auch eine sehr intensive Wissenschaft oder Lebensführung oder Denkweise. Du wirst sehr stark herausgefordert, über deinen Teller hinauszuschauen und auch ganz anderes Denken zu lernen, auch andere Gedankengänge heranzulassen und mitzugehen. Du wirst sehr viel geprüft, du wirst hinterfragt. Du wirst leiden und du wirst auch versagen. Das war mir immer wieder klar. Durch bestimmte Bibelworte, durch Gebete, durch Gespräche mit anderen und auch durch dieses sich selbst fühlen und wahrnehmen. Und dann habe ich irgendwie nach ungefähr der Hälfte meines Studiums einen Traum gehabt. Der war so deutlich, der hat mich so bewegt. Ich habe mehrere Träume gehabt, aber dieser Traum, den möchte ich gerne euch jetzt noch mal kurz mitteilen. Ich sah in diesem Traum eine Mauer, eine große Mauer. Und ich wusste, hinter dieser Mauer ist ein schöner Garten. Und ich schaute über diese Mauer und da war ein Pferd. Ein schönes, rassiges Pferd. Ein Pferd, das frei umhergeht und absolut selbstständig ist. Und es war mir klar in diesem Traum, das ist die Theologie, dieses Pferd. Und diese Mauer, das ist etwas, was mich hindert von dem Beherrschen der Theologie. Ich muss jetzt mal lernen, über diese Mauer hinüberzukommen und in Berührung mit diesem Pferd zu kommen. Ich muss auch lernen, dieses Pferd zu zähmen, mich mit dem irgendwie vertraut zu machen. Eines Tages muss ich auf diesem Pferd sitzen. Das war mir so klar, um Theologie richtig zu verstehen und richtig gelernt zu haben. Und dann sah ich einfach, wie ich in diesem Traum über die Mauer mühsam drüber steige. Ich komme in diesen schönen Garten und verweile in diesem Garten und traue mich immer mehr, diesem Pferd zu nähern und lerne immer mehr, mit diesem Pferd Kontakt aufzunehmen. Und je mehr ich Kontakt zu diesem Pferd aufnehme, umso mehr entsteht auch Beziehung zu diesem Pferd. Und dann sitze ich eines Tages auf diesem Pferd. Und das Schöne war, dass dieses Pferd und ich war wie eine Einheit. Es war so wohltuend und so gut. Und ich habe gesehen, dass ich plötzlich mit diesem Pferd über die Mauer springe und komme zurück aus diesem schönen Garten in meine Welt und kann dann mit diesem Pferd unterwegs sein. Und so hat sich im Nachhinein diese theologische Ausbildung, dieses Verstehen der Glaubensdinge noch auf höheren Ebenen sich sehr gut bewährt, dass ich durch verschiedene Gemeindesituationen, aber auch meine eigene Situation durchkommen konnte, nicht vollkommen ausgebildet, aber dennoch, ich habe es alles irgendwie selber durchgemacht und verstanden und mit diesem Fundus konnte ich in den Gemeinden den Dienst tun. Aber immer mit diesem Blick, du wirst. Ich war schon dabei, das Theologiestudium an eine bestimmte Stelle abzubrechen, Koffer zu packen. Außer Verzweiflung. Und ich habe auch bestimmte Klausuren und Prüfungen auch nicht gleich bestanden. Mein Vermögen hat nicht gereicht. Ich habe nicht genügt. Aber dieses Du wirst und erschrecke nicht hat mich sehr stark nach vorne gebracht und mich diszipliniert und mich immer wieder ermutigt. Und ich konnte über die Mauer steigen und am Ende bin ich bis heute über 25 Jahre Pastor in der dritten Gemeinde inzwischen. Obwohl ich eigentlich selber gar nicht kann. du wirst, das gilt auch dir und das kannst du auch in deinem Leben zurückblicken, so oft entdecken, weil du dich nicht erschrocken hast, weil du dich nicht davon abbringen lassen hast, weil du nicht nur bei dir selbst sitzen geblieben bist auf deinem eigenen Unvermögen oder auf dem, was Menschen dir gesagt haben über dich. Du wirst Gottes, war stärker in dir und auch in dieser Gemeinde. Deswegen sitzen wir heute miteinander und dürfen neu fragen, Herr, wohin gehst du? Das ist doch folgerichtig. Wir sind auf dem richtigen Weg miteinander, wenn wir heute nach Corona mitten in einem Krieg, der immer noch nicht vollendet, nicht abgeschlossen ist, Europa und immer bei all diesen krisenhaften Fragen, wenn wir fragen, Herr, wohin gehst du? Wohin führst du uns? Was ist dran? Ihr Lieben, ich möchte gerne mit dieser Fragestellung, Herr, wohin gehst du, uns nochmal einladen. Machen wir uns in diesen Wochen reichlich auf den Weg und machen wir reichlich Gebrauch davon, zu fragen, Herr, wohin gehst du? Das ist etwas, was uns immer wieder diese Sicht Gottes vermitteln wird. Es wird uns helfen, immer wieder neue Ermutigung zu bekommen für unsere Situation, für unsere Schritte. Es wird uns auch helfen, hier und da persönlich und gemeinsam unsere Tiefs, unser Unvermögen, welche Art auch immer, zu überwinden. Und es wird uns hier und da auch befreien von dem, was wir nicht mehr brauchen. Befreien von vielleicht nicht guten Gewohnheiten oder Überzeugungen, von irgendwelchen Blockaden, vielleicht auch von dem, wo wir einfach gar nichts mehr schauen, weil wir gar nichts mehr erwarten und sehen gar nichts mehr. Es wird uns befreien zu etwas Neuem, wo Gott uns etwas Neues zeigen möchte. Herr, du bist mein guter Hirte und du führst mich zu neuen Weiden, zu frischem Wasser, nicht zu verbrauchten. Dass wir uns dazu befreien, wenn wir diese Frage stellen, wenn wir mit Jesus so unterwegs und so bei dieser Tischgemeinschaft sind. Ich möchte gerne euch einladen, zu Hause persönlich Kapitel 13 und 14 aus dem Johannesevangelium komplett durchzulesen. Das ist meine persönliche innere Bitte an euch. Lest diese zwei Kapitel durch, vielleicht sogar nicht nur einmal. Und geht inhaltlich innerlich mit den Inhalten dieser Texte mit. Sucht intensiv im Gebet in eine Gesprächshaltung mit Jesus hineinzukommen. Und seid dabei, genauso wie die Jünger, ehrlich und echt. Einfach ihr selbst. Mit dem, was ihr seid und was euch jetzt in diesem Moment ausmacht. Seid ehrlich und direkt, wie die Jünger das machen. Das hilft. Und bringt den Ernst eurer Haltung durch etwas Fasten zum Ausdruck. Versucht einfach in dieser Zeit auf etwas zu verzichten, was euch lieb ist oder so eine Gewohnheit ist. Einfach darauf zu verzichten, zu sagen, ich verzichte darauf, damit ich mich auf etwas anderes, auf etwas Wichtigeres konzentrieren kann. Durch mein Verzichten kann ich Gott nicht beeindrucken und auch nicht irgendwie bestechen. Gott braucht wahrscheinlich mein Fasten nicht unbedingt. Aber indem ich auf etwas verzichte, was ich so gewohnt bin und mir das sehr wichtig ist, auch Zeit kostet oder auch innere Kraft, kann ich mich auf etwas anderes konzentrieren, was mir jetzt wichtig ist, nämlich diese Gottesfragen. Diese Sachen, die meinen Weg mit Gott und mit meiner Gemeinde nach vorne bringen werden. Ich möchte in dieser Zeit ein bisschen oder ganz viel fasten. Wichtig ist dabei, wenn ihr auf Essen fastet, dann etwas mehr trinkt regelmäßig. Und das Vierte, was ich euch einladen möchte, seid einfach bei den Foren dabei. Wir haben jetzt am letzten Mittwoch ein Forum gehabt, am nächsten werden wir einen haben, dann noch nach Ostern einen. Seid einfach dabei, ganz gerne und bewusst und schaut einfach, was sich gemeinsam aus unseren Erkenntnissen entwickeln kann. Ich weiß auch noch nicht was, aber es wird bestimmt was, weil Gott sagt uns, du wirst persönlich und als Gemeinde. Wer nicht fragt, der findet nicht. Wer nicht klopft, dem wird nicht aufgetan. Wozu denn auch? Wenn er dich bittet, wozu muss man ihm was geben? Wenn wir uns aufmachen, zusammenkommen und bitten und klopfen und suchen, es wird uns aufgetan und gegeben und wir werden weiterkommen. Du wirst. Und der Friede Gottes, der wirklich höher ist als alle menschliche Vernunft und als alle menschliches Können und Vermögen, erfülle und leite unsere Herzen in Jesus Christus, unserem Herrn und im Heiligen Geist. Amen.